Ja, einen schönen guten Morgen. Eine Frage an die Kinder, bevor ich mit dem Thema starte. Wer von euch wollte unbedingt heute Morgen hier sein im Gottesdienst? Okay, wenn ich sehe, keiner meldet sich, dann frage ich mich, warum seid ihr trotzdem hier? Ein paar melden sich, sehr gut. Ihr seid hier, weil eure Eltern das wollten. Ja, kann man schon mal, wenn man wach ist, kann man ruhig schon mal. Okay. Ja, warum bist du hier? Warum willst du nicht hier sein? Wie auch immer. Dein Motiv war, ich möchte gerne einen Abschnitt lesen oder ein Thema betrachten, der mir, wir haben uns für die Jungschaft vorbereitet und dann ist mir der Vers aufgefallen, aber ich wusste das nicht, soll ich da ein Thema draus machen oder nicht, weil es ist nur ein Vers, der mir so hängen geblieben ist und dann kann ich ja unmöglich eine Zeit füllen. Aber ich habe versucht, hin und her überlegt, was ich machen kann und das ist mir so hängen geblieben. Und habe einfach nachgeschaut, wo kommt dieses Prinzip nochmal in der Bibel vor? Und habe versucht dann ja das Ganze noch ein bisschen mal aufzuschlüsseln. Und darum soll es heute gehen. Um den Willen, explizit der Wille Gottes. Kann der Wille Gottes sich ändern? Und hast du Einfluss auf seinen Willen? So in die Richtung soll er sich heute bewegen. Und dazu habe ich ein paar Folien vorbereitet. Die werde ich gleich an die Wand schmeißen, bevor wir das machen. Lese ich einen Text aus dem Buch Daniel und um das Buch Daniel so ein bisschen kennenzulernen, es ist in zwei Sprachen verfasst. Die Dinge habe ich mir nicht selber angelesen, sondern ich habe mich ein bisschen vorbereitet und auf Auslegungen zugegriffen und deswegen weiß ich, also das Buch Daniel ist in zwei Sprachen verfasst, also Hebräisch und Aramäisch, beide Sprachen, die ich nicht kenne. Was ich aber weiß, es geht um das Volk Israel, das kann man rauslesen und es geht um die heidnischen Nationen, die Völker, die mit Israel zu tun haben in dem Buch. Und Aramäisch, die Sprache für die Heiden, Hebräisch, die Sprache von Gottes Volk. Und die erste Folie, es geht in dem Buch Daniel um verschiedene Königreiche, es geht um verschiedene Könige, verschiedene Personen, die Macht haben, Einfluss haben, unter anderem geht es um Nebukadnezar, seine Regierungszeit, gefolgt von einigen anderen Königen. Wir kennen wahrscheinlich Nebukadnezar und der letzte, der Belsazar. Den kennen wir wahrscheinlich alle, oder? Das sind sehr bekannte Namen, die haben irgendwas gemacht. Und ganz wichtig, in allen diesen Bereichen kommt Daniel, der Prophet Daniel vor, der dieses Buch verfasst hat, beziehungsweise um den es in diesem Buch geht. Einmal beim Nebukadnezar, einmal Daniel, seine Freunde. Wir kennen die Geschichte. Daniel wurde weggeführt mit seinen Freunden. Die wurden gefangen genommen. Da werde ich später noch einiges genauer erklären. Wir haben diesen 10-Tages-Versuch mit den Speisen des Königs, wo die das ändern wollten, um nicht von den Opfergaben zu essen, sondern Obst, nur Gemüse und Wasser. Dann hatten wir den Traum bei Nebukadnezar. Es ging um das Standbild, wo der Nebukadnezar einen Traum hatte und er sah eine Figur, ein sogenanntes Standbild und jedes Körperteil, zum Beispiel das Haupt, die Brust, Lenden und Füße, die hatten verschiedene Materialien, zum Beispiel Gold, Kupfer, Eisen, Ton und so weiter und jedes hat was bedeutet, jedes Material hat was bedeutet. Und wir haben die drei Freunde, die im Feuerofen sind, Daniel ist nicht dabei, aber diese drei Freunde landen bei Nebukadnezar im Feuerofen. Der letzte König, der Belsazar, der hatte auch einen Traum. Daniel träumte von vier Weltreiche, die sich abwechseln. Darauf will ich jetzt nicht so unbedingt stehen bleiben. Und wir haben in den letzten Tag des Lebens von König Belsazar kam die Handschrift an die Wand. Daniel hat ihm das gedeutet und an dem gleichen Abend oder in der gleichen Nacht ist er noch gestorben. Und so um diese Person soll es heute gehen. Ganz kurz zur Chronologie, Daniel. Sie wurden weggeführt. Die Begründung, die Ursachen, das werden wir später nochmal genau beleuchten. Wir hatten eine erste Wegführung, die zweite Wegführung, Zerstörung Jerusalem und des Tempels. Irgendwann, nach 70 Jahren, die Rückkehr der Juden und den Wiederaufbau des Tempels. Und ganz wichtig, habe ich den Laserpoint, Danny, oben drauf? Jetzt gerade nicht. Ist auch, glaube ich, nicht so wild. Man kann die Zahlen einmal kurz ablesen. Von der zweiten Wegführung, von der ersten Wegführung bis zur Rückkehr der Juden haben wir 70 Jahre. Und von der zweiten, von der Zerstörung des Tempels bis zum Wiederaufbau haben wir wieder 70 Jahre, die im Buch Daniel ganz genau vorhergesagt worden sind, beziehungsweise erklärt worden sind. Vorhergesagt sind sie schon in Jeremia und Chronik, und da werde ich später genauer drauf stehen bleiben. Und im ersten Traum, da war der Nebukadnezar, der hatte ein goldenes Haupt, beziehungsweise die Standbild hatte ein Haupt, das war aus dem Material Gold, und das sollte das Königreich, das Weltreich dieses Königs Nebukadnezars, das babylonische Weltreich, deuten. Und es war ein guter Traum für den König Nebukadnezar, denn er war mächtig, er hatte alles zu sagen, alles zu regieren, alles zu bestimmen, und er kam bei diesem Traum sehr gut weg. Der Traum, wo ich heute einsteigen möchte, ist der zweite Traum, den er geträumt hat, und dazu lesen wir Daniel Kapitel 4 von 1 bis 24. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Ich sah einen Traum, und er erschreckte mich, und Traumgestalten auf meinem Lager und Gesichte, die ich gesehen hatte, ängstigten mich. So erging von mir der Befehl, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, damit sie mir die Deutung des Traums mitteilten. Daraufhin kamen die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter herbei, und ich trug ihnen den Traum vor, aber sie teilten mir seine Deutung nicht mit. Und zuletzt trat Daniel vor mich, dessen Name Belshazzar war, oder ist, nach dem Namen meines Gottes, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und ich trug ihm den Traum vor. Belshazzar, du Oberster der Wahrsagepriester, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass dir kein Geheimnis zu schwer ist, so sage mir die Gesichte meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Was nun die Gesichte, die ich auf meinem Lager hatte, betrifft, so schaute ich. Siehe, ein Baum stand in der Mitte der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark, und seine Höhe reichte bis an den Himmel und wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich, und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Gesichten, die ich auf meinem Lager hatte, und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel herab. Er rief laut und sprach, und so sprach er: Haut den Baum um, schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Fliehen sollen die Tiere unter ihm weg und die Vögel aus seinen Ästen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Vom Tau des Himmels mag er benetzt werden, und mit den Tieren soll er Teile haben am Gras der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben werden. Und 7 Jahre sollen über ihm vergehen. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen, und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen, und du, Belshazzar, sage seine Deutung, da alle Weisen meines Königreichs mir die Deutung nicht mitteilen können. Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da war Daniel, dessen Name Belshazzar ist, eine Zeit lang vor Entsetzen wie betäubt, und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König fing an und sagte: Belshazzar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Belshazzar antwortete und sprach: Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark war, und dessen Höhe an den Himmel reichte und der über der ganzen Erde hinzusehen war, und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an dem Nahrung für alle war, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und in dessen Ästen die Vögel des Himmels sich aufhielten. Das bist du, o König, der du groß und stark geworden bist, und deine Größe nahm zu und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herabsteigen sah, der sprach: Haut den Baum um und zerstört ihn, doch seinen Wurzelstock lass in der Erde, und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Und vom Tau des Himmels mag er benetzt werden, und bei den Tieren des Feldes soll er seinen Teil haben, bis 7 Jahre über ihn hingegangen sind. Dies ist die Deutung, o König, und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern, und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Ja, hier haben wir einen zweiten Traum, da kommt der König nicht so gut weg. Daniel ist bestürzt, denn er merkt sofort, diese Geschichte betrifft den König und hat eine ganz krasse Botschaft, nämlich der König wird 7 Jahre wie ein Tier Gras fressen. Er wird wie ein Tier denken, wie ein Tier handeln und er ist erstmal bestürzt und weiß nicht, soll er ihm das sagen oder wie soll er es ihm am besten sagen und er wünscht, dass das am liebsten auf seine Feinde zutrifft, nicht auf seinen König. Und der König weiß, er hat den Traum gesehen, er hat die Deutung erfahren, er weiß jetzt, wohin die Reise geht. Und als ich mich dann für die Jungschaft vorbereitet habe und nur diesen Vers, wie ich so drinnen gehabt habe, da ist mir aufgefallen, der Vers 24, warum zeigt Gott dem König den kompletten Traum, die Deutung, die Auslegung, ein Zeitraum und so weiter und lässt trotzdem die Option offen in Vers 24. Daniel gibt ihm den Rat und sagt, brich mit deinen Sünden, mit deinem Vergehen durch Barmherzigkeit, mach es, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Und menschlich gesehen habe ich sofort wie so eine Option oder so eine Bedingung gesehen, wenn der König das machen würde, würde er von diesem Traum verschont bleiben. Ist das korrekt oder ist das nicht korrekt? Ändert Gott seinen Beschluss, den er für Nebukadnezar gefasst hat? Er hat ihm wirklich einen Traum gezeigt, der ihn verängstigt hat, der ihn bestürzt hat. Ist Gott bereit, seinen Traum zu vergessen, wenn der König sich an den Rat von Daniel halten würde? Das war so der Gedankengang, den ich habe und ich habe den so mitgenommen und dann gesagt, versucht das zu erfahren, warum Daniel den Rat gibt. Daniel war ein Mann Gottes, er wusste genau, was passieren wird, aber er sagt ihm trotzdem, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinem Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Und wir finden in der Bibel mehrere solche Verse, die einen anderen Ausgang haben, ja, oder haben könnten theoretisch. Und um das zu verstehen, würde ich gerne mal über das Prinzip von Gottes Handeln sprechen, beziehungsweise das Prinzip von Gottes Willen. Wir haben heute schon einiges von Danny gehört, was Gottes Wille ist, was Jesu Wille ist, dass sie eins seien mit ihm und so weiter. Und Gott hat einen Willen, Gott hat ein Ziel und diese sind sehr genau definiert. Er hat Jesus Christus von Anbeginn der Welt geliebt, das war sein Entschluss, das war eine Entscheidung. Es ist einen universellen Willen. Der ist souverän, ist nicht in Frage zu stellen, vollkommen unabhängig von dir und mir, was ich denke, was ich möchte, ob du heute zum Gottesdienst kommen möchtest oder nicht, du bist trotzdem hier scheinbar, keiner wollte, alle sitzen ja hier, interessant. Wir haben keinen Einfluss drauf. Ich lese einen Vers aus Epheser 1, 9 bis 14. Epheser 1, von Vers 9 bis Vers 14. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenfassen in dem Christus, das was in den Himmel und das was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also Gott hat einen Plan, Gott hat einen Willen, einen universellen Willen. Er will Menschen bei ihm haben. Er hat das zusammengefasst in Jesus Christus und die Absicht steht, das ist von grundlegender Welt schon so beschlossene Sache, da werden du und ich ihm nicht reinfuschen können. Lukas 22, 42 zum Beispiel, ein Vers aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium, So. Wo Jesus im Gethsemane betet und er spricht in Vers 42, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Ja, auch hier die interessante Frage, beziehungsweise Gott hat das vorhergesehen, er wollte seinen Sohn Jesus Christus opfern, er hat das bestimmt und Jesus Christus akzeptiert das. Ja, er würde das gerne nicht machen, das ist klar, wer geht schon gerne ins Gericht oder in den Tod, wenn er weiß, es gibt eine andere Möglichkeit. Aber Jesus verlässt sich auf seinen Vater und weiß, was er in Gottes Willen für eine Rolle spielt. Wir haben 1. Timotheus 2, Vers 4, wo Paulus sagt über Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist Gottes souveräner Wille. Er möchte, dass du heute hier bist. Er möchte, dass du heute hier bist, weil deine Eltern das wollten, wie auch immer. Aber dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst und nicht verloren gehst. Es bleibt trotzdem die Frage, wenn das dein Wille ist, warum funktioniert das nicht? Warum werden trotzdem Menschen nicht gerettet? Warum gehen Menschen verloren? Und Gott hat einen Plan gemäß seiner Vorhersehung, seiner Allwissenheit, seiner Eigenschaften. Er weiß alles, er kann alles und er hat einen göttlichen Ratschluss festgelegt. Und trotzdem haben wir in Daniel die Bedingung, was wäre, oder wenn der König das machen würde, die Sünde ablegen würde, dann würde das nicht eintreffen. Dann würde die Dauer seines Wohlergehens lange sein oder bis zu seinem Tod, wie auch immer. Dann wäre der Traum ja nicht wahr. Aber wenn wir hier das Ganze mal schauen, dann haben wir hier einen individuellen Willen. So habe ich das mal jetzt definiert. Es liegt in der Hand Nebukadnezars, diese Bedingung aufzuschieben. So sagt der Daniel zumindest das. Er gibt ihm den Rat. Und hätte Gott die Absicht geändert oder nicht? Das ist ja die Frage, die mich so beschäftigt hat. Und für mich ist erstmal klar geworden, ich werde gleich ein paar andere Stellen lesen. Wenn wir uns Gottes Eigenschaften ansehen oder Gottes Handeln in den anderen Versen, bei anderen Königen, bei anderen Personen, dann kann ich durchaus sehen, dass Gott bereit ist, Gerichte abzuwenden, wenn der Mensch umkehrt und Buße tut. Ja, es gibt ein paar spannende Stellen. Wir nehmen als erstes Jona mit Ninive. Gott wollte Ninive strafen, hat eine Bedingung aufgestellt. Jona ist hingegangen, er hat sich erst geweigert, er ging das zweite Mal hin. Die Menschen haben Buße gemacht, was interessant war, sogar der König hat befohlen, dass alle Tiere sich auch in Sack und Asche legen, also Menschen und Tiere. Jeder sollte, will ich von vornherein bis hinten, das war dem so wichtig, die haben Buße getan. Ninive wurde zu Zeiten Jonas nicht zerstört. Wir wissen aber, ich glaube, 400 Jahre später wurde Ninive zerstört. Das Gericht kam, aber nicht für die Generation, die das geglaubt hatte. 1. Könige 21, 29 spricht von Ahab, der mit Isabel furchtbare Dinge gemacht haben, die das Volk verführt haben, die haben das unheimliche Dinge gemacht. Und Elia spricht, das muss ich mir nicht vertun, ich glaube, es war Elia. Ich lese mal lieber vor. 1. Könige 21, 29. Ach hier. 1. Könige 21, 29. Genau, Elia hat dem Ahab eine Drohung von Gott gesagt, beziehungsweise was geschehen wird. Und da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Ahab hat gerade nochmal die Kurve gekriegt, laut dem Text, hat das eingesehen, dass Gott mächtiger ist, dass Gott das machen kann, hat sich gedemütigt, die Strafe, die Konsequenz kommt, aber nicht zu seinen Lebzeiten, sondern erst bei seinem Sohn. Wir haben Noah und die Flut, Gott hat fest beschlossen, er wird die Welt vernichten, komme was wolle. Er hat Noah auserkoren, er war gerecht, Noah war gerecht, das war die Grundvoraussetzung. Er durfte die Arche bauen, er erlebte das Gericht nicht. das Gericht kam. Auch Noah hat die Flut erlebt, aber er hat sie überlebt, weil für ihn gab es diese Bestrafung dadurch nicht. Ninive tat Umkehr, Ahab demütigte sich und diese Menschen haben die Strafe, die Gott auserkoren hatte, haben sie nicht in ihren Lebzeiten erfahren, weil sie eine Umkehr erlebt haben. Sie haben Buße getan. Und ein anderer Fall, sogar Hiskia hat es geschafft, sein Leben zu verlängern, obwohl er eigentlich sterben sollte, war Gott bereit, ihm eine Spanne hinzuzufügen. Also es ist durchaus möglich. Und bei all diesen Beispielen, die wir jetzt gelesen haben, müssen wir doch festhalten, es gibt den universellen Willen Gottes für jeden einzelnen Menschen. Und egal, wie du dich entscheidest, wie dein Wille letztendlich, wie du deine Bedingungen strickst und knüpfst, oder auch einhältst oder nicht, du wirst niemals den universellen Willen Gottes ändern können. Denn das, was er zusammengefasst hat oder seinen Ratschluss in Christus Jesus festgelegt hat, das bleibt von vorne bis hinten. Also die Bibel ist abgeschlossen, da wird sich auch nichts dran ändern. Aber du kannst teilhaben oder du kannst an Gottes Sieg teilhaben oder nicht. Teilnehmen tust du so oder so. Unabhängig von deinem Willen, aber den universellen Willen, das was er vorhat, dass alle Menschen gerettet zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das bleibt sein Wille. Er will nicht, dass du verloren gehst. Das muss dir bewusst sein. Und wir lesen weiter in Daniel. Da hat der Nebukadnezar es tatsächlich geschafft. Auch wenn nur eine Zeitspanne. Lesen wir jetzt. Vers 25. All das kam über den König Nebukadnezar. Nach Ablauf von 12 Monaten, nämlich als er auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme aus dem Himmel, dir, König Nebukadnezar, mitgesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Man wird dich ausstoßen von den Menschen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Er hat das 12 Monate geschafft, den Traum aufzuschieben. Ja, und dann ist er gefallen. Diese Bedingungen hat er nicht erfüllt, den Rat von Daniel nicht gehorcht. Und er wurde ausgestoßen und muss jetzt wie ein Tier wohnen. Und die Chance wäre gewesen, Sünde durch Gerechtigkeit aufzuheben und Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, ja, also Taten zu tun. Und diese Einstellung, Elenden zu helfen, das zeigt dann seine Herzenshaltung. Denn ein König, wenn er der armen Bevölkerung, wenn er ein Herz hat für seine Mitmenschen, die leiden, die in Elend sind, dann zeigt das über seine Herzenshaltung, Herzenseinstellung viel aus. Man sieht eine innere Umkehr. Man kann viel reden, viel sagen, aber wenn man diese Dinge tut, dann sieht man, dass da was hintersteckt, genauso wie Jesus es gemacht hat. Er hat das gepredigt, Erniedrigung, Dienst, Dienstbereitschaft, aber hat auch seinen Jüngern die Füße gewaschen. Also die Herzenseinstellung kam zum Vorschein. Und dieser König hat das nicht geschafft. Er hat seinen Willen gehabt, er hat seinen Traum gehabt, seine Deutung. Er wusste, was passieren wird. Er hat es 12 Monate geschafft und dann tritt der Traum ein. Es war ein Beschluss von Gott. Gott hatte diesen Willen, den Beschluss und trotzdem hat er dem König zumindest die zwölf Monate, konnte der König sich immer noch entscheiden. Und das Buch Daniel berichtet uns nicht nur von diesem König, das hatte ich schon gesagt. Und Vers, lese ich auch gerne weiter ab, Vers 32 bis 34. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herrn des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und zur Ehre meines Königstums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das war Gottes Absicht. Gott hat vorgehabt, anhand dieses Königs zu zeigen, dass er souverän ist. Er ist nicht in Frage zu stellen und trotzdem baut er dir die Möglichkeit ein, zu Buße und zur Umkehr. Das ist schwer zu verstehen, ja. Ich habe lange darüber gegrübelt, wie das sein kann, denn wenn Gott ihm den Rat gibt durch Daniel, warum macht er sich dann die Mühe, wenn er es doch so vorhat? Wir lesen weiter, aber ich habe das weiter aufgeteilt und schon gesagt, dieses Buch hat einen hebräischen Anteil, eine hebräische Sprache und eine aramäische. Und das Volk Israel ist gefangen in Babel und hat eine Aufgabe. Und dieses Bild zeigt uns Gottes Treue gegenüber seinem Volk. Wir haben den Feuerofen, den sie überlebt haben, die Probe mit dem Essen, die haben sie souverän gemeistert, Träume gedeutet. Und hier haben wir auch ein Bild von Gott gegenüber seinem Volk. Es wurde dreimal angegriffen, also zweimal weggeführt, beim dritten Mal haben die Könige so satt gehabt, die haben es komplett vernichtet, die Stadt und den Tempel. Und auf der nächsten Folie möchte ich einmal gerne diese Stellen lesen aus Chronik. 2. Chronik 36, Vers 5, die erste Wegführung. 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf, und er band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu bringen. Die erste Wegführung, die zweite, wenig später in Vers 9 bis 10 beschrieben. 18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Bei der Wiederkehr des Jahres sandte der König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel bringen, samt den kostbaren Geräten des Hauses des Herrn. Und er machte seinen Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. Und von 11 bis 21, letzte Wegführung, das lese ich jetzt nicht komplett in einem Teil, sondern nur Vers 11 und 12. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. Und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, so dass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und dann lese ich ab. Ich lese bis 16. Und auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nationen, und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachen und sendend, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Wie passt Gottes Treue zu seinem Volk, das ein souveräner Wille war, von Anfang der Bibel bis zum Ende, hat einen Plan mit Israel? Wie passt die Situation da rein? Wir wissen, irgendwann war das Maß voll, es gab keine Heilung, es gab kein Zurück mehr. Und letztendlich wurde der Tempel zerstört und komplett die Stadt also vernichtet. Ist das Gottes Treue? Vielleicht einen anderen Blickwinkel, den ein Prophet Jeremia gibt, in Kapitel 25 von 1 bis 11. Das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, das ist das 1. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babels, dass der Prophet Jeremia zum ganzen Volk Juda und zu allen Bewohnern von Jerusalem redete. Vom 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag. Jetzt schon 23 Jahre ist das Wort des Herrn zu mir geschehen, und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachen und redend, aber ihr habt nicht gehört. Und der Herr hat all seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachen und sendend. Aber ihr habt nicht gehört und habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören. Wenn er sprach, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten. Denn dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch von ihnen niederzuwerfen. Und reizt mich nicht durch das Tun eurer Hände, dass ich euch nicht Böses antue. Aber ihr habt nicht auf mich gehört, spricht der Herr, um mich durch das Tun eurer Hände zu reizen, euch zum Unheil. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordes, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über all diese Nationen ringsum. Und ich vollstrecke an ihnen den Bann, mache sie zum Entsetzen, zum Gezisch und zu ewigen Trümmerstätten. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne, die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams, die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden zum König von dem Babel dienen, 70 Jahre lang. Gott hat seinem Volk ganz klar gesagt, ihr habt das in der Hand. Ihr könnt selber entscheiden, auch ihr habt die Bedingung, lasst die fremden Götter sein, dient mir, haltet Abstand, seid ein Vorbild, präsentiert mich unter den Nationen und es wird nichts passieren. Nichts ist falsch, die werden Segen erleben. Konsequenz aber, wenn sie es nicht machen, irgendwann ist das Maß voll. Und auch Israel hatte die Chance und die hatten 3 Anläufe und beim 3. Mal war dann Ende, dann war die Stadt zerstört. Gott hat Israel Treue versprochen, aber auch die Konsequenz angezeigt. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Er hat Israel nicht böse gemacht oder die Sünde in deren Herz gelegt. Nein, er hat klipp und klar gesagt, das möchte ich erreichen, das will ich mit euch erreichen, das ist meine Bestimmung, mein Beschluss und das werde ich auch erreichen, ob ihr mitziehen wollt oder nicht. Und das war bei Kanaan so. Die sind alle umgekommen, die nächste Generation hat das eingenommen. Mose ist nicht reingekommen, das waren alles Dinge, die Konsequenzen von vorherigen Taten waren, zu denen sich Menschen freiwillig entschieden haben. Gott, im Verhältnis dazu haben wir den Gott, der seine Treue zu Abraham, Isaac und Jakob schon hunderte Jahre vorher festgemacht hat. Und dazu steht er, lässt Israel selber entscheiden, wen die wählen wollen. Und das Gleiche gilt auch für dich, der du hier sitzt, oder für mich. Teilnehmen am Heilsplan Gottes machst du so oder so. Unabhängig, wie du dich entscheidest, nimmst eh dran teil. Ob du mit siegen willst, das kannst du entscheiden. Das hat er selber gesagt. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Und wenn wir nochmal zu Daniel schwenken, Gott hat dem Daniel 4 Weltreiche sehen lassen. Er hat Könige eingesetzt, Gott hat erhöht, erniedrigt. Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk. Israel, die wurden zerstreut, die wurden bestraft, die wurden hart bestraft, von den Nationen lächerlich gemacht, verspottet und trotzdem hält Gott dazu. Er sagt, diese Frist wird nur 70 Jahre dauern und dann bestraft er das Volk Babel. Das nächste Weltreich kommt, denn Gott sieht im nächsten Abschnitt, sagt Gott, er vergeltet nach ihrem Tun und nach den Werken ihrer Hände. Das heißt, das Unheil oder das Maß der Sünde war bei Belsatzer voll und das nächste Weltreich kommt. Gott geht seinen Weg konsequent und du kannst damit entscheiden, wie reagierst du, wie möchtest du das, möchtest du dabei sein, möchtest du mitsiegen oder auch nicht. Und Treue ist nur eine von Gottes Eigenschaften, denn Gott kann nicht lügen. Er kann vieles, aber er kann nicht lügen. Er steht zu seinem Wort, unabhängig, ob du dich dafür entscheidest oder nicht. Er ist souverän, er will, dass du gerettet wirst, aber er lässt dir trotzdem deine individuelle Wahl. Und hier zum Gottesdienst kommen ist nur eine Möglichkeit. Es ist auch kein Verbrechen, wenn du es nicht machst. Denn was Gott dir zeigen möchte, ist, ob du die Ewigkeit bei ihm verbringen möchtest oder nicht. Das ist die Konsequenz. Oder ob du letztendlich in der Hölle landen willst. Das Bild vom Maler, das haben Menschen schon früher erkannt, die vielleicht gar nicht so weit waren wie wir heute, haben Menschen klipp und klar schon gesehen, dass es 2 Möglichkeiten gibt. Und diese Geschichte zeigt mir, wie groß Gott ist. Er warnt er warnt das Erdreich, er warnt Könige, er spricht zu denen durch die Einfachsten des Volkes und hat im Vorfeld schon Jesus Christus sterben lassen, ohne Gewährleistung oder ohne Sicherheit, dass du es annehmen wirst oder auch nicht. Beziehungsweise er wusste auch, dass du es ablehnen wirst. Trotzdem hat er es gemacht. Es war seine Absicht. Da wird sich nichts dran ändern. Jesus Christus hat es getan. Er ist für uns, dich und mich gestorben. Ohne Bedingung. Denn Vers Johannes 3,16 möchte ich abschließen. Jesus Christus sagt, oder der Schreiber Johannes sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Noch bevor du und ich irgendwas machen könnte, starb Jesus für uns als Sünder. Das ist keine Bedingung, das ist ein Geschenk. Und das zeigt mir Gottes wirklich Gnade und Gottes Souveränität. Er kann es machen, er hat es gemacht, ohne eine Bedingung zu stellen. Und das darfst du annehmen, darfst es aber auch nicht. Du kannst es auch ablehnen. Aber die Bibel ist voll und Könige haben eingesehen, Könige, deren Weltreiche sich geändert haben. Und das ist in Daniel wunderbar vorhergesagt. Das Reich, das babylonische Reich gegenüber in ein persische Reich, dann in ein griechisches Reich, ein römisches Reich. Gott schreibt Geschichte und das kann man in jedem, musst du nicht in der Bibel lesen, du kannst das in Weltliteratur lesen, du kannst das in Biografien von Schreibern vom Königshof lesen und so weiter. Das ist nichts Ausgedachtes, das ist Realität und das hat Gott vorher gesagt. 70 Jahre wird es dauern, ist eine Punktlandung, das ist exakt eingetroffen. Der König war 7 Jahre dazwischen irre, spielt keine Rolle, er hätte auch 10 Jahre oder 12 Jahre irre sein können, aber Gott zeigt, was passieren kann, wenn du es ablehnst, denn seinen universellen Willen, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das wirst du niemals mit deinem Willen abändern können, niemals. Du kannst entscheiden, willst du siegreich sein mit Jesus Christus oder auch nicht. Und das ist die Botschaft, die ich dir heute mitgeben möchte, die Gott in seinem Wort sagt, denn seine Wege sind Wahrheit und Recht. Wenn Gott ein Gott wäre, der ungerecht wäre, untreu, zwischendurch mal lügen, listig, wie es in anderen Religionen vorkommt, dass der Religionsführer lügen dürfen oder trickreich sein dürfen, dann kannst du so einen krassen Vergleich zu Gott sehen, der Wahrheit ist, der Recht ist. Und wer will nicht mit einem zusammen sein, der Recht hat und wahr ist? Also es gibt doch nichts Schöneres, als genau zu wissen, das stimmt, ist absolut treffend. Und die Geschichte zeigt es. Und das ist der Wille Gottes, dass du die Wahrheit erkennst, dass du frei wirst und dass du Sieg hast an seinem universellen Willen. Denn das wird so oder so eintreffen. Amen.